Ja, mich beschäftigt eine Frage, die mir manchmal zu einer Not wird oder zu einem Problem, wie man es nennen will. Und da saß ich wieder einmal an meinem Schreibtisch und habe diese Frage bewegt. Und da schaue ich so auf und da hängen ein paar Bücherregale mit ein paar Büchern. Und dann fiel mein Blick auf ein ganz kleines Büchlein, eingereiht unter Kirchengeschichte. Wirklich sehr unscheinbar, dieses kleine Büchlein hier, war fast nicht zu sehen. Und ich wurde so, das hat mich so fixiert, ich habe das einfach, das ist so herausgestochen, ich wusste, jetzt muss ich dieses kleine Büchlein runternehmen. Und das ist die Biografie von Menno Simons. Menno Simons, ihr seht es an der Jahrzahl, gelebt vor 500 Jahren praktisch und gewirkt. Menno Simons war ein Bauernjunge aus einem einfachen Dorf im Norden von Deutschland. Und dann kommt er an eine Schule in der Stadt. Das war eine Sensation im Dorf, dass das ein Junge aus dem Dorf an eine Schule kommt. Und er wurde dann durch diesen Weg katholische Priester, ihr seht, das war zur Zeit der Reformation, die Reformation war gerade so am Anlaufen, wurde Priester. Die Eltern haben sich gesorgt, wenn er diesen Weg geht, dann verliert er vielleicht seine Frömmigkeit. Und die hat er dann wirklich auch verloren. Er hat getan, was damals Priester getan haben, gesoffen und gehurt. War die Haupttätigkeit, schreibt er auch, es war so. Und dann kam er im Zug der Reformation zum Glauben an Jesus und ging dann aber ganz konsequent den Weg, nicht nur einfach so wie der Kirche, sondern er wollte konsequent den Weg gehen bis hin zur Taufe, dass Menschen nur getauft werden, wenn sie zum persönlichen Glauben an Jesus kommen. Und so war er dann in der Täuferbewegung, die damals entstand durch diese Leute, und das war eine riesige Bewegung. Das kann man uns fast nicht vorstellen. Also da kamen Zehntausende von Menschen kamen zum Glauben an Jesus aus diesem religiös dunklen Hintergrund. So Reformation war nicht, noch nicht wirklich durchgedrungen, viele katholische Hintergrund, kein Wissen über die Bibel, nichts und so. Und kamen einfach mit dieser befreienden Botschaft von Jesus in Kontakt, kamen zum Glauben. Aber damals gab es keine Glaubensfreiheit und so wurden diese Täuferbewegung, eine große Bewegung, die sich in Europa ausbreitete, gerade auch eben im Zug der Reformation, wo ein bisschen der Zugang zur Bibel geschaffen wurde, die wurden dann aufgerieben durch Verfolgung. Also diese Bewegung wurde in Europa minimiert. Viele sind nach Russland geflüchtet oder dann später in die USA oder Südamerika. Da gibt es dann viele von dieser Bewegung. Und Menno Simons war eine prägende, führende Gestalt in dieser Bewegung. Deshalb haben sie dann später diesen Namen angenommen, Mennoniten. Das war sicher nicht in seinem Sinn. Er war so eine prägende Gestalt, hat auch ein Buch geschrieben, das Fundamentum, wo er einfach noch einmal die ganze Glaubenslehre und was geht es eigentlich zusammengefasst hat. Aber Menno Simon hat auch ganz viel Not erlebt. Also als ich die Biografie noch einmal gelesen habe, dachte ich, das kann ich jetzt fast nicht nachvollziehen, wie man so leben konnte. Müsst ihr euch vorstellen, er wurde verfolgt, war keine Freiheit, also die wurden wirklich aufgerieben und er musste an der Familie, musste sich verstecken. Und die Bevölkerung wurde aufgerufen, wenn jemand weiß, wo dieser Menno ist und seine Familie, soll er es melden. Und da hat er sich bei einer Familie haben sie ihn versteckt und dann wurde es gefährlich, musste er wieder weiterziehen, immer im Versteck gelebt und dann wurde diese Familie, weil sie Menno versteckt haben, hingerichtet. Also muss man mal vorstellen, was das bedeutet, auch wenn Menno bedeutet hat. Freunde, nur weil sie ihm Gastrecht gegeben haben, haben ihr Leben gelassen dafür. Also diese Zeit, das können wir uns fast nicht vorstellen, welchen Preis die bezahlt haben, Jesus nachzufolgen. Und da schreibt er so, jetzt ist er im Alter und das möchte ich eigentlich so als Einstieg für meine Predigt benutzen, einen Brief, der ist erhalten geblieben. Ach, mein lieber Bruder Rhein, könnte ich doch einen Tag mit dir sprechen und dir etwas von meiner Traurigkeit und meinem Schmerz und dem schweren Herzeleid mitteilen, sowie von der großen Sorge, die ich betreffs der Zukunft der Gemeinde in mir trage. Hätte der starke Gott der Kräfte mich im vergangenen Jahr wie auch jetzt noch nicht bewahrt, so wäre ich meines Verstandes beraubt geworden. Denn es gibt auf Erden nichts, das ich so liebe, als die Gemeinde. Dennoch muss ich diese schweren Jammer jetzt miterleben. Was ist geschehen? Die Frage hat in dieser Bewegung die Leute bewegt, die Leiter: Wie kommen wir zu einer reinen Gemeinde? Oh, da kamen Leute von außen eben mit einer schrecklichen Lebensstil, kamen in die Gemeinde und da war schon die Frage, wir möchten eigentlich wirklich eine Gemeinde sein, möchten Gemeinden sein, die vor Gott rein sind. Und diese Frage hat sie bewegt, was machen wir mit Leuten, die eben irgendwo nicht mehr richtig leben, die nicht so leben, wie das die Bibel vorgibt. Und da brach ein großer Streit aus, weil einige dann aus der Sicht von Menno völlig auf eine extreme Seite gekippt haben, haben gesagt, ja, also natürlich sofort ausschließen aus der Gemeinde, aber dann war die Frage, wenn diese Person verheiratet ist, darf sie wenn jemand ausgeschlossen ist, darf er keinen Kontakt haben mit irgendjemandem zur Gemeinde und wenn das sein eigener Ehepartner ist. Und an dieser Frage ist dann ein riesiger Streit entfacht. Ich möchte nicht darauf eingehen, aber Menno merkte, dass das spaltet die Gemeinde, diese Frage nach der Reinheit. Und das war so eine Aussage, wir werden sie jetzt in der Bibel sehen, wie bekommen wir eine Gemeinde, die ohne Flecken und ohne Runzel ist? Das ist eine biblische Aussage. Reinheit der Gemeinde, das hat sie so bewegt und das gab mir dann Anlass, einfach so, als ich darauf stieß, diese Frage aufzugreifen, und ich blende jetzt einen Text ein, wo diese Runzeln und diese Flecken vorkommen und andere Unreinheiten in die Gemeinde und legen die Frage nach, ja, wie ist das möglich, dass so eine strahlende Gemeinde da ist? Epheserbrief Kapitel 5, dieser Text steht mitten in Ausführungen über die Ehe, die Paulus hier macht. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich darstelle oder bereite, die keine Flecken oder Runzel oder irgendetwas dergleichen hat, sondern die heilig, heilig meint, das ist noch reiner als rein, oder? Das ist dann wirklich vollkommen und untadelig sei. Nun, wir gehen hier einfach diesen Text entlang. Wir machen uns einige Gedanken dazu, die von mir aus gesehen schon sehr spannend sind. Ich habe über diesen Text schon sehr oft gepredigt, also den ganzen Text an Hochzeiten. Und da spricht man dann über die Ausführungen von Paulus, über die Ehe. Ein viel zitierter Text, ein viel missbrauchter Text und ein viel kritisierter Text, wenn es hier um die Ausführungen von Paulus über die Ehe geht. Aber immer so an Hochzeiten habe ich dann das, was jetzt hier steht, wie nur in den Schatten gestellt. Wenn er hier jetzt einfliegt über die Gemeinde, die Ehe mit der Gemeinde vergleicht, mit dem Verhältnis zu Jesus und so, das war jetzt in der Trauungspredigt ja nicht gerade das Zentrum, habe ich hier in den Hintergrund gerückt und jetzt heute kann ich es mal umdrehen, oder? Jetzt sprechen wir nicht über Ehe, sondern jetzt sprechen wir über diese Ausführungen von Paulus über die Gemeinde. Und man spürt hier, Paulus hat schon viel geschrieben im vorangehenden Texten an die Epheser, die Erstempfänger, über die Gemeinde. Und jetzt spricht er über die Ehe. Ganz hilfreich, was hat Gott eigentlich zu sagen über die Ehe? Aber jetzt merkt man, dass er da so diese Gedanken formuliert. Er kann es nicht anders. Ich bin so auf dem Herzen und spricht wieder über die Gemeinde. Ja, so wie Jesus, so wie ein Mann seine Frau lieben soll, so hat Christus die Gemeinde geliebt und sie für sich, für sie hingegeben. Also dieser Text, wenn man den, die Kernaussage einmal zusammennimmt, sind so: Jesus liebt seine Gemeinde. Wenn ich hier Gemeinde sage, auch in der Übersetzung, dann steht ja hier dieses bekannte Wort, die Herausgerufenen, wörtlich übersetzt, also Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und sich dann zusammenfinden. Die Gemeinde, eine örtliche Gemeinde, aber die bestehen auch aus einzelnen Gliedern und dann auch die weltweite Gemeinde, die vollkommene Gemeinde, dann einmal im Himmel. Gemeinde, die Herausgerufenen, Jesus liebt seine Gemeinde. Zweite Kernaussage: Jesus hat sich für seine Gemeinde ganz hingegeben. Also die Liebe auf die Liebe folgen Taten. Diese Hingabe. Und Jesus macht die Gemeinde schön und makellos. Darüber stolpern wir dann in diesem Text. Und wir merken, jetzt macht Paulus wie einen Bruch. Wir werden das noch sehen. Aber zuerst einmal, Jesus liebt seine Gemeinde, hat sich für seine Gemeinde hingegeben. Da denkt Paulus eben jetzt an die umfassende Erlösung durch Jesus, die er in den vorangehenden Texten ausgeführt hat. Jesus, der seine Gemeinde reinigt durch seinen Opfertod am Kreuz. Diese Worte zum Beispiel: seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass er uns unsere Sünden vergeben hat. Jesus hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Wenn wir denken, die Leute, die diesen Brief als Erste gelesen haben, die, eben die Epheser, und da haben viele von ihnen, waren in okkulten Dingen, in dunklen Machenschaften verstrickt, bevor sie Jesus begegnet sind. Und haben sich dann von diesen Dingen gelöst, also die Geschichte, dann Apostelgeschichte 19, wo sie diese Zauberbücher und diese vorwitzigen Dinge, wie sie auch genannt werden, verbrannt haben, also wirklich gelöst haben, Freiheit erlebt haben in Jesus und dann erlebt haben. Aber jetzt das Dunkle, diese ganze dunkle Vergangenheit, die wäscht Jesus jetzt einfach rein, die vergibt er mir. Also ganz wichtig ist in diesem Text, es ist Jesus, der die Gemeinde reinigt. Das müssen wir einmal mal festhalten, das ist, kommt in diesem Text so klar zum Ausdruck. Und jetzt kommt hier diese Aussage, darüber stolpern wir, oder? Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Einige Übersetzungen steht Taufe, aber da steht nicht Taufe. Für Taufe steht ein anderes Wort. Da steht wirklich Wasserbad im Wort. Und ich glaube, das ist eine Formulierung, es ist gut, wenn wir darüber stolpern. Oder? Also, was ist es das? Muss ich mal anschauen. Was bedeutet das? Also Wasser können wir gut in Verbindung mit Reinigung setzen, oder? Es ist spannend. Damals hat man Wasser gebraucht, um Dinge zu reinigen. Und wisst ihr was? Heute auch noch. Hat sich ja... Ja, wir brauchen ein bisschen Zusätze, oder? Aber wir waschen unseren Körper mit Wasser. Wir waschen unsere Kleider mit Wasser, zur Hauptsache. Und wir waschen sogar unser Auto mit Wasser. Also, verstehen wir gut, oder? Wasserreinigung. Und jetzt steht hier dieser zweite Begriff, Wort. Wenn dieses Wort steht, also Wort Gottes, wenn Gott spricht, dann bewegt sich etwas. Das hat eine Wirkung. Also wenn wir schon bei der Schöpfung, Gott sprach und es ist geworden. Wenn Gott spricht, dann setzt sich etwas in Bewegung. Und jetzt wird das kombiniert, dieses Wasserreinigung und Wort. Also so Paulus bringt jetzt eigentlich einen Vorgang, den wir an anderen Stellen mit er vergibt uns die Schuld, formuliert das hier und sagt, er ist es, der in unser Leben hineinspricht Und wenn Gott spricht, Dinge aufdeckt und dann die Gewissheit schenkt, der Vergebung, dann geschieht das auch. Das ist dann eben so wie reinigendes Wasser, das über uns gegossen wird und der ganze Schmutz wird einfach heruntergespült. Und dieses Bild nimmt jetzt Paulus und sagt, das hat Jesus an uns getan. Da steht wirklich, er hat sie gereinigt. Also das leuchtet bei mir so auf. Er ist es. Ihr merkt, nicht wir machen uns selber schön, sondern er. Das ist ein Unterschied. Und genau an dieser Stelle stolpern wir über den Zusammenhang, oder? Also bringt ihr das Bild von der Ehe, Mann und Frau, die finden einander schön, oder? Und deshalb, weil der Partner schön ist, also anziehend, deshalb wähle ich ihn aus, oder? Und gehe eine Beziehung mit ihm ein. So gegenseitig. Also das ist so der Hintergrund. Und jetzt ist es aber so, in unserem Leben hier natürlich, ja, also, okay, ich muss die Braut, wenn sich ein junger Mann eben dann so rumschaut, oder die Frau, so nehmen, wie er ist, oder? Und wenn jemand denkt, ja, meine Nase hat jetzt nicht die ideale Form, also okay, heute ist es jetzt ein anderer, aber damals konnte man das nicht ändern, oder? So, das war einfach gegeben. Oder die Begabung. Wenn jemand völlig unmusikalisch ist, dann ist es schwierig, wirklich da weiterzukommen. Also da muss man mit leben. Also okay, ich schaue die Person an, denke, ja, okay, ist gut und so, aber man kann das nicht ändern, oder? Man muss das so nehmen, wie es ist. Und jetzt steht hier aber, Jesus macht seine Braut, dieses Bild hier, nicht Ehe, sondern Braut, weil wir noch nicht bei Jesus sind, noch nicht das Hochzeitsmahl genossen haben, deshalb die Braut, wird auch so in anderen Stellen der Bibel genannt. Also Jesus macht seine Braut, die Gemeinde, oder mich persönlich als Glied der Gemeinde, er macht mich schön. Das, was wir im normalen Leben nicht oder nur ganz begrenzt tun können, oder? Macht er schön. Und das hat mich an diesem Text so fasziniert. Er ist es. Also er bringt mich an eine Stelle, wo er sagt, ja, du bist gereinigt. Diese Stellung ist ganz wichtig. Und dann der Zustand, denke ich, ja, aber ich habe immer noch Fehler und da ist noch Dinge, die nicht richtig sind und so. Also, aber der Zustand ist, ich bin vor Gott gerecht. Also das ist nichts mehr, was ich vor Gott anklagt, weil es vergeben ist, wenn ich in dieser Vergebung lebe. Schaut einmal, wenn ich mich selber reinigen müsste, beziehungsweise einfach dann in eine Beziehung mit Jesus komme, wenn ich ganz rein bin, oder mit anderen Worten, wenn ich ganz rein bin, dann komme ich in den Himmel. Das ist der Gedanke, den viele in sich haben, so in unserem Umfeld. Dann müsste ich, glaube ich, 500 Jahre Christ sein und habe es immer noch nicht geschafft, oder? Oder mit anderen Worten, jetzt ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt sterben würde und es käme auf mein Verhalten an, mich vor Gott stehe, dann brauchte ich ein Fegefeuer. Weil ich jetzt in meinem Verhalten, auch wenn ich vielleicht noch sagen würde, ich bin total rein, ist gar nichts da, aber Gott sieht das schon noch ein bisschen anders. Also merke ich, das ist ganz wichtig, der Stand, wie Gott mich sieht, ist 100%ige Reinigung. Aber jetzt ist er auch da, um dass das immer mehr auch der Tat entspricht. Meinem Verhalten entsteht dieses Vollkommene, dieses Reine, das Gott mir schenkt in dieser Beziehung zu Jesus. Ein Prozess. Und wisst ihr, das Schöne ist, das ist ganzheitlich. Ihr denkt, ja, okay, Gott kann mein Verhalten verändern, meine Art und so, dass das immer ein bisschen besser wird. Und ich bin Gott dankbar, dass er das tut, auch in meinem Leben. Aber körperlich ist es doch nicht so, oder dass wir da immer schöner werden, oder nicht? So, also 50 Jahre gläubig sein, glaube ich, durfte ich schon einen Fortschritt machen in meinem Verhalten und meinem Charakter. Aber äußerlich ging es eher auf die andere Seite, oder? Also, und nicht nur eher, sowieso. kommen eben dann die Runzeln um die Flecken, oder? Stopp. Nein, Jesus zieht das ganz durch, bis zum Äußeren. Was sagen wir manchmal, wenn jemand stirbt an der Beerdigung? Es wird gesät in Unehre. Ja, da liegt jetzt jemand im Sarg, der hatte sehr viele Runzeln, sehr viele Altersflecken, sehr viele Gebrechen, Unehre, oder? Und wird auferstehen in Herrlichkeit. Aha, Jesus zieht das durch. Er macht uns einfach wunderschön. Seht ihr das? Vollkommen. Was? Jesus macht das mit mir. So etwas Schönes. Aus Liebe zu meinem Leben. Aber das beeindruckt mich wieder, immer wieder. Und jetzt die Frage, aber wie komme ich jetzt dazu? Wie kommen wir als Gemeinde, dass wir einfach den tiefen Wunsch haben? Er reinigt, er hat mich schon gereinigt, er ist dran. Wie kommt dieses Innere, dieser Stand immer mehr auch in meinem Alltag zum Ausdruck? Was müssen wir tun? Was fördert das, dass wir die Runzeln und die Flecken ablegen, die da sind? Und jetzt gibt es zwei falsche Wege, die möchte ich ganz kurz ansprechen. Der eine Weg ist der Weg der Normlosigkeit. Also man einfach sagt, ja, okay, die Bibel, das ist ein bisschen extrem, das kann man heute nicht mehr so sehen. Gerade die letzten 50 Jahre in ethischer Hinsicht hat sich Fundamentales in dieser Welt verändert. Und deshalb ist die Gemeinde hier in Gefahr. Und ich muss ehrlich sagen, ich leide darunter. Und plötzlich die Gemeinde nicht diese Welt transformiert, das ist sowieso nicht möglich, aber dass diese Welt die Gemeinde transformiert. Immer mehr sich der Welt anpasst, ethische Maßstäbe werden runtergeschraubt, toleriert und so weiter. Also so die Normlosigkeit, das ist, knipst einfach das Licht aus, oder? Dann sieht man den Schmutz nicht mehr. Ist auch okay. Das ist ein falscher, verheerender Weg. Und ich leide mit vielen anderen Verantwortlichen in der Gemeinde unter diesem Licht ausknipsen. Sieht man es nicht mehr, toleriert man und so die Normlosigkeit, die um sich greift. Aber bei Menno Simons war das nicht das Problem damals im Mittelalter. Sondern das zweite, auch ein falscher Weg, ist der Weg der Gesetzlichkeit. Also schon die Frage, wie geschieht das jetzt, dass ein notorischer Lügner zu einer Person wird, die einfach die Wahrheit spricht, die Lüge ablegt. Dass ein Egoist nicht mehr immer nur an sich denkt, sondern hilfsbereit und liebevoll wird. Wie geschieht es, dass ein Unreiner in sexueller Hinsicht anfängt, ein reines Leben zu führen, ein Geiziger freizügig wird, ein Liebloser, liebevoller. Ja, diese Runzeln und diese Flecken, Jesus möchte sie angehen, aber welcher Weg führt uns am Ziel? Wisst ihr, die Gesetzlichkeit? Das funktioniert einfach nicht. Das hat im Alten Testament nicht funktioniert. Das Volk Israel hatte ganz klare Vorgaben und haben grundsätzlich auf der ganzen Linie versagt. Gott wusste das, deshalb hat er einen anderen Weg noch gewählt. Aber die Gesetzlichkeit, das ist das Problem. Ich würde mal so sagen, dass man dann sagt, ja, was? Man muss dann so wie einen Raster aufstellen. Wisst ihr, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt? Aber dann stellen wir schon die Schwierigkeit, ja, was heißt das jetzt im praktischen Leben? Also ich bringe ein Beispiel. Könnt ihr euch ein bisschen zurücklehnen. Diese Geschichte habe ich gehört von einem Bekannten. Ein Schweizer, einfache Verhältnisse gelebt, aber er hatte einen Freund in den USA, einen Amerikaner, und der war sehr wohlhabend, also sehr, sehr, sehr wohlhabend. Hat ihn besucht und dann hat dieser Freund gesagt, oh, heute Mittag gehen wir einmal in ein ganz feines Restaurant. Führt ihn zum Flugplatz, zu seinem Privatjet. Piloten waren bereit und dann sind sie nach Mexiko geflogen, in ein piekfeines Restaurant, haben dort zu Mittag gegessen. Der Freund hat die Rechnung nicht gesehen, er konnte nur ahnen. Aber nur schon der Chat hat ihn natürlich beeindruckt, oder? Und so dieser Flug und so, dieses Restaurant und so. Und dieser Freund hat gedacht, beide waren überzeugte Christen, kann man das mit gutem Gewissen? Er dachte zu Hause an die Schweiz, an seine kleinere Gemeinde und dachte, also mit diesem Geld könnte man jetzt glatt den Teppich ersetzen, der schon lange fällig wäre. Oder eine evangelistische Aktion finanzieren. Aber für den amerikanischen Christen war das überhaupt kein Problem. Konnte er ganz gut mit seinem Gewissen vereinbaren. Nun gab es einen Gegenbesuch. Der Schweizer Christ hat ihn auch eingeladen zum Essen. Ich weiß nicht, nein, es war nicht im McDonald's, vielleicht doch etwas Besseres. Aber hat ihn eingeladen zum Essen und dann nach dem Essen bestellt der Schweizer Freund ein Bier. Jetzt müsst ihr wissen, in Amerika, gerade unter beiden Teilen der Christen, ist Alkohol absolut tabu. Das geht gar nicht. Das geht wirklich nicht als Christ, Alkohol trinken. Also, der Schweizer Freund hat irgendwie zu wenig kulturelle Kenntnisse von Amerika, bestellt ein Bier und dann sagt dieser Amerikaner, und der meint es wirklich ernst, du bist nicht mehr mein Freund. Und hat die Beziehung 0, plötzlich abgebrochen und nie mehr aufgebaut. Seht ihr? Schwierig, oder? Wenn man einfach so nach einem Raster lebt, was ist erlaubt und was nicht erlaubt, auf was verlassen wir uns dann? Das ist dann so fliegend, wie wir das tun. Und das Problem ist, ich frage mich manchmal, weshalb ist das trotzdem so ein attraktiver Weg? Die Pharisäer sind ja diesen Weg gegangen, oder? Und die haben das bis in die Spitze getrieben, zum Beispiel dem Sabbat. Die Jünger hatten Hunger, war ein Sabbat, Essen am Sabbat ist erlaubt. Aber natürlich nicht arbeiten, haben sie ja dann die Ehren ausgerissen oder und dann zerrieben, was kennt ihr, oder? Auch Kind auch gemacht, zerrieben, Spreu weggeblasen können in den Mund, das haben die Jünger gemacht, ein bisschen etwas essen. Und dann war das ein Riesenaufstand von den Pharisäern, das ist Arbeit hier, oder? So dieses Reiben darf man am Sabbat nicht tun und die waren so in dieser Gesetzlichkeit, was macht es so attraktiv? Nun, es ist leichter, äußere Dinge zu kontrollieren als die innere Gesinnung, oder? Zu sagen, ja, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du, aber die innere Gesinnung, die sieht ja niemand, oder? Die dabei ist. Also die äußeren Dinge kann man kontrollieren, dann, ja, man kann eine Fassade aufbauen in die Gesetzlichkeit, oder? Also einfach nach außen stimmt es, wie ich lebe, aber innerlich, wenn man hinter die Fassade sieht, das hat Jesus den Pharisäern vorgehalten. Das ist Fassade. Äußerlich schön, glänzend und innerlich grässlich. Sieht es schlimm aus. Ich glaube, es ist deshalb attraktiv, weil ich mir selbst die Ehre gebe. Ich tue das. Ich bin doch wirklich dran, ich bin besser als der andere, also da fällt die Ehre auf mich. Das war das Problem der Pharisäer, diese haben sich ja dann gesonnt, oder wie fromm, wie lange sie gebetet haben, wie sie gefastet haben, was sie getan haben, aber die so, wow, wir sind doch jemand, wir haben schon so weit gebracht, oder? So weit. Es ist ein falscher Weg, weil er letztlich nicht zur Veränderung führt, sondern nur, wenn man es ernst meint, zur Frustration. Und deshalb ist schon, da ringe ich, und da hat auch Menno Simons darum gerungen, ja, nicht das Licht ausknipsen. Die Runzeln, die Flecken, das ist da, aber diese Aussage, es ist Jesus, der mich verändert. Und wisst ihr jetzt, geht es darum, die Schönheit von Jesus zu sehen. Und weil Jesus so schön ist, möchte auch ich schön sein. Ohne Runzeln und ohne Flecken. Das ist die Motivation, dass ich Veränderung möchte, dass ich Dinge, die nicht richtig sind, die man auch beim Namen nennen kann, die man benennen darf und soll, aber dieser Motivation, weil Jesus so schön ist, möchte ich verändert werden. Ja, und deshalb muss Jesus mir immer wieder neu vor Augen gemalt werden. Was er für mich getan hat, wie sehr er mich liebt, was er für mich bereithält. Es gibt eine interessante Stelle, und zwar im Brief an die Gemeinde in Galatien, der sogenannte Galaterbrief. Die sind gut mit Jesus gestartet, haben das alles begriffen und dann kamen so Leute und die haben sie durcheinander gebracht und haben eigentlich die Gesetzlichkeit eingeführt. Also ging es um die Beschneidung. Ja, was, ihr seid Christen und ihr seid noch nicht beschnitten? Das geht doch nicht, oder? Man sieht, ja, aber wenn die Beschneidung, was kommt dann noch, oder? Es gibt doch im Alten Testament schon noch mehr Gesetze als nur Beschneidung. Paulus merkte, wenn diese Tür geöffnet wird, wenn das die Gesetzlichkeit reinkommt, dann kommen die auf Abwege. Und er sagt es auch, er sagt ihnen, diese Aussage im Galaterbrief Kapitel 3, wo er sagt, ich wundere mich, dass er euch so schnell durcheinander bringen lässt. Und dann kommt seine Aussage, die geht mir immer unter die Haut. Ich habe euch doch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen gemalt. Und dieses vor Augen gemalt, das hat mich so wieder neu angesprochen, gesagt, das ist das, was wir brauchen. Dass uns Jesus immer wieder vor Augen gemalt wird. Seine Schönheit, was er wirkt, seine Kraft, dass wir begeistert sind von Jesus und dass er uns angenommen hat, was er aus uns formt und macht, welche Möglichkeiten da sind, diese innere Motivation. Und deshalb verstehe ich, dass Paulus in diesem Brief, wo er das schreibt, hier, dieser Text, betet er zweimal. Betet zweimal, mündet er ein Gebet ein, also schreibt Wahrheiten und dann merkt man plötzlich, oh, jetzt habe ich die Leute so, boah, ganz viel gesagt. Muss ich beten, oder? Und er schreibt das auf. Für was er betet? Ich bringe nur zwei Aussagen auszugsweise. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreifen könnt. Also meint, liebe Leute, ihr müsst die ganze Schönheit von Jesus sehen, auch die wunderbare Zukunft, die er für uns vorbereitet hat. Ihr werdet einmal total vollkommen sein, sogar ein vollkommener Körper. Da wird keine Runzel, nichts sein, kein Flecken, alles total. Und deshalb, wow, man spürt man oder er betet, oh, ihr müsst einfach Jesus sehen. Oder Kapitel 3 hat wieder vieles gesagt über die Gemeinde und wie da die Heiden und Juden zusammenkommen zu einer Gemeinde. Und dann sagt er, oh, ich bete in Kapitel 3, ich bete für euch, dass der Glaube zunimmt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Dann das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen könnt. Breite, Länge, Höhe, Tiefe, also mit allen Dimensionen. Ihr müsst Jesus erkennen. Die Schönheit von Jesus. Da merkt man, wie dieses tiefe Anliegen von Paulus. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Kraftvolle Nachfolge Jesu, wo Veränderung da ist, geschieht in der gegenseitigen Liebe. Das ist dann wieder Ehe, oder? Wenn ich sehe, wie sehr Jesus mich liebt und diese Liebe einfach in mir die Gegenliebe, jetzt, ich möchte Jesus auch lieben. Und dann entsteht der Wunsch, ja, ich möchte auch, wenn da Dinge sind in meinem Leben, die nicht richtig sind, die möchte ich jetzt ablegen. Da möchte ich mich trennen von diesen Dingen. Es ist in der Ehe auch so, also in der Ehe ist ja auch Veränderung möglich, oder? Also ich durfte mich dank Marie-Louise weiterentwickeln. Ich wäre sicher nicht an dem Punkt ohne sie, aber das ist nicht einfach so immer ein Rumnörgeln, das weiterhilft. Das geht nicht. So macht es Jesus auch nicht. Es ist einfach dieser gegenseitige Respekt und dann die gegenseitige Liebe. Die Liebe von Jesus. Und wisst ihr, Liebe kann nicht befohlen werden. Also wenn ich jetzt sagen würde, jetzt habt ihr das Geheimnis entdeckt, die Liebe zu Jesus, wenn man das auf den Punkt bringt, verändert mein Leben. Lässt dann bei mir den Wunsch entstehen, dass die Runzeln und Flecken vergehen. Ihr müsst Jesus lieben. Tja, wenn das so einfach wäre, dann würde ich es jetzt befehlen, oder? Aber das geht nicht. Überlegt euch einmal, was liebt ihr in eurem Leben? Also ich meine jetzt einfach Dinge, die man lieb hat, oder? Also ihr habt schon Dinge, die ihr lieb habt. Einige lieben das Skifahren, habe ich gemerkt. Und andere das Wandern und einige die Blumen und so weiter. Also es gibt viele Dinge, die wir lieb haben, oder? Und natürlich die, die verheiratet sind, den Ehepartner, wenn die Ehe intakt ist. Wir lieben das, was wir schön finden. Oder nicht? Etwas, das dich anödet, liebst du nicht, ehrlich gesagt. Es gibt Dinge, die muss ich tun, die liebe ich nicht. Und das ist das Geheimnis, die Liebe zu Jesus. Und deshalb komme ich noch einmal zurück. Paulus sagt, ich habe euch Jesus vor Augen gemalt, oder? Ihr müsst die Schönheit von Jesus sehen. Einfach, wow, was da ist, was da rauszuholen ist, was das bedeutet, was er aus mir im Leben macht und so. Ich kann nicht anders als ihn lieben. Ich war, das muss ich jetzt ehrlich sagen, in meiner ersten Dienstzeit zu stark in die, auf der gesetzlichen Linie. Und so, schon auch die Gnade und so, aber die gesetzliche Linie. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, wenn wir wirklich Veränderung wollen, dann wollen wir nicht gesetzlos leben, nicht normlos. Aber echte Veränderung geschieht eigentlich nur in einer tiefen Beziehung zu Jesus. Und deshalb mein großes Anliegen, Jesus immer neu vor Augen malen. Wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen, dann auf Jesus konzentrierte Gottesdienste, wo auch Ermahnung Platz hat, wo auch Dinge Platz haben, wo wir uns messen können, aber immer auf dieser Grundlage, Jesus, du bist so schön. Und ihr denkt vielleicht, ja, aber das leiert sich doch mit der Zeit aus. Irgendwie. So. Ja, das kann geschehen, wenn es geistlos geschieht. Kann man Wahrheiten einfach so regelmäßig wiederholen, aber man weiß jetzt, was kommt, oder so, aber es berührt nicht mehr. Das kann geschehen. Und deshalb ist das ganz, ganz entscheidend, dass ein Gottesdienst, auch jetzt die Verkündigung vom Geist Gottes durchdrungen ist. Und dann leiert es nicht aus. Jesus ist so groß, so schön, so umfassend, da kommen wir nie ans Ende. Und der Geist Gottes kann uns immer neu begeistern. Und deshalb braucht es das Gebet. Stellt euch einmal vor, die Gemeinde, und ich freue mich hier über die Gemeinde, das freut mich wirklich. Am Sonntagmorgen heute waren wir schon wieder eine ganze Gruppe zusammen, haben gebetet. Das finde ich so fantastisch, oder? Und wenn ihr unter der Woche für den Gottesdienst betet, mit der inneren Erwartung, Jesus, wir möchten dein Wirken erfahren. Und der Verkündiger betet, liegt vor Gott, was kann ich sagen? Schenke es durch den Geist, wie kann ich dich, Jesus, groß machen? Dann leiert das nicht aus. Und dann sehen wir die Schönheit von Jesus und denken, ich möchte ihn lieben. Und weil ich ihn liebe, möchte ich, dass meine Runzeln und Flecken verschwinden. Oder? Sind wir wieder beim Ausgangspunkt, Mann und Frau, die Braut, die sich so verliebt in diesen Mann und gegenseitig und sagt, ja, gefällt mir nicht so viel. So macht man sich noch ein bisschen schöner. Ja, Jesus, der uns liebt, so wunderschön, und wir dürfen ihn zurücklieben. Er reinigt. Er ist es. Er lässt das in Gang kommen. Amen. Ich möchte sagen, ich habe anschließend Zeit, wenn jemand denkt, ich möchte etwas loswerden. Es ist mir einfach bewusst worden, nein, das möchte ich jetzt nicht mehr verstecken, das möchte ich jetzt ans Licht bringen, da möchte ich Reinheit in meinem Leben, weil ich heute einfach Jesus begegnen durfte in diesem Gottesdienst. Dann kommt oder geht auf jemanden zu dem ihr Vertrauen habt und bringt das ans Licht. Ihr dürft auch zu mir kommen oder zu Marie-Louise und Dinge ablegen. Vielleicht ist jemand da, der sagt, das ist mir alles ein bisschen fremd. Jetzt hat er so begeistert von Jesus gesprochen, aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so recht. Vielleicht ist es für dich dran, ganz konkret einen Schritt zu Jesus zu tun und sagen, ich möchte mein Leben auch dir anvertrauen. Wie damals diese Epheser, die zum Glauben gekommen sind. Wie hier die allermeisten von euch, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Ich möchte auch dazugehören zu Jesus und dann zur Gemeinde. Ich würde gerne einfach noch beten und das einfach noch einmal vor Jesus bringen. Herr Jesus, du bist wirklich wunderbar und es sind wieder schwache Worte gewesen, aber du kannst das so mit deinem Geist in unseren Herzen bewegen, dass es das Richtige bewirken darf. Danke, dass deine Worte so eine Kraft haben, wie Wasser, das Schmutz wegschwemmt. Das kannst nur du. Danke, Herr Jesus. Danke, dass du uns nun begleitest. Du weißt, was diese Worte ausgelöst haben. Bewahre sie in uns, Herr. Amen.